Gleich zu Beginn eine kurze Geschichte von einer Familie, die mir ziemlich gut vertraut ist, die ich gut kenne. Wie jeden Sonntagmorgen gibt es Frühstück und die ganze Familie sitzt am Tisch und Opa und Papa, die trinken natürlich Kaffee. Die Mama und die Oma, die trinken meistens was anderes, mal Milch, mal Kakao, mal Tee. Die Töchter, die trinken meistens Milch oder Kakao. Und wenn dann irgendwann die Tassen so ein bisschen leerer werden und bei Papa und Opa nur noch so ein kleiner Rest ist, dann fangen Opa und Papa aus irgendwelchen Gründen an, die Tasse zu schwenken. Und die wird geschwenkt, dass aller Rest zusammengenommen wird und dann ein letzter Schluck getrunken wird. Die Kinder, die sehen das natürlich. Und die nehmen auch ihre Tasse, die aber eben noch nicht ganz so leer ist, und fangen auch an zu schwenken. Und mal geht's gut, mal geht's nicht so gut. Und manchmal landet alles Mögliche auf dem Tisch. Aber die Kinder machen das nach, was sie beim Opa und bei Papa sehen. Sie machen es nach. So funktioniert ziemlich vieles bei Kindern eigentlich. Sie imitieren. Und das passt ziemlich gut zu dem, was wir gerade gehört haben. Der Michael hat es schon ganz am Anfang der Lesung vorgelesen. Es geht um den Ernst der Nachfolge. Nachfolge, das soll heute der Inhalt unserer Predigt sein. Und das lateinische Wort für Nachfolge ist Imitatio. Wir haben es gerade schon gehört, imitieren. Das ist das, was Kinder machen. Die schauen sich was an und gucken es ab und machen es nach. Mal funktioniert es gut, mal nicht so gut. Das Nachmachen, das ist ein Auftrag von Jesus für uns. Wir sollen nachfolgen ihm. Und das heißt, wir sollen ihm nachmachen, wir sollen ihn imitieren. Und Nachfolge, im Deutschen hört man es, nachfolgen, hinterhergehen. Und wohin geht Jesus eigentlich? Jesus geht ans Kreuz. Darum geht es in der ganzen Passionszeit. Er bereitet sich darauf vor, dass er stirbt. Und wohin gehen all die anderen, die ihm nachfolgen? Die gehen auch ans Kreuz. Die gehen nämlich Jesus dahin hinterher. Allerdings nicht, um diesen furchtbaren Tod, zumindest nicht immer, nochmal genauso zu erleben. Und auch nicht nur, um sich daran zu erinnern, wie schlimm dieser Tod ist. Oder manche Christen machen es dann doch, sich selber geißeln. Und um nachzuempfinden, wie schlimm der Tod war. Darum soll es aber gar nicht alles gehen, sondern es soll darum gehen, dass wir ans Kreuz kommen. Dass wir dorthin kommen, wo der Ort ist, wo sich das Leben entscheidet. Und wir auch die Entscheidungsmöglichkeit haben für Tod oder Leben. Und das hängt auch damit zusammen, wo sich entscheidet, wie umgehen mit Schuld. Wenn ich Jesus nachfolge, dann hat das aber meistens eigentlich zwei Seiten. Das eine haben wir gerade schon gehört, der Ernst der Nachfolge. Das ist so in der Bibel beschrieben. Aber es gibt auch noch eine zweite Variante und die kommt später gleich. Ich möchte es vergleichen mit den zwei Seiten von einer Münze. Da brauche ich einen kleinen Helfer. Die zwei Seiten einer Münze, das ist ein bisschen lustig, Nachfolge von Jesus oder den Glauben überhaupt mit Geld zu vergleichen. Aber der Ernst der Nachfolge, manchmal wird es auch beschrieben als die Kosten der Nachfolge. Und wir haben es gerade schon gehört, was es kosten kann, was Jesus da gesagt hat im Evangelium. Es war ganz schön herausfordernd, ich wiederhole es nochmal. Jesus selbst hat kein Zuhause und er fordert von seinen Nachfolgern, kein Zuhause zu haben. Wieso das? Eine zweite Sache, die Jesus fordert, wer Jesus nachfolgen will, der soll sich nicht um seine verstorbenen Angehörigen kümmern. Der soll die nicht beweinen. Der soll sich gar nicht erst darum kümmern, sondern der soll darauf ausgerichtet sein, das Evangelium vom Leben zu verkündigen, weil Jesus das genauso macht. Das ist ganz schön herausfordernd. Eine dritte Sache, und das ist eher was ich ableite aus dem, was da steht in der Bibel. Jesus hat seine eigene Familie, seine leibliche Familie, weit unter die Familie von Gottes Reich gestellt. Weit unter Gottes Reich. Und die Forderung an alle Nachfolger tut es genauso. Ihr sollt euch nicht damit aufhalten, Abschied zu nehmen oder dem hinterherzuweinen, dass ihr eure Familie verlasst, sondern folgt dem Evangelium, folgt dem Reich Gottes. Das sind harte Forderungen. Das ist das, was mit Ernst der Nachfolge beschrieben wird. Und das kostet ganz schön was, was Jesus da verlangt. Es gibt noch viele andere Stellen in der Bibel, wo es in ähnliche Richtung geht. Eine möchte ich noch herausgreifen. Und da sind wir wieder beim Kreuz. Wer nicht bereit ist, sein Kreuz auf sich zu nehmen und mir nachzufolgen, der kann nicht zu mir gehören. So sagt es Jesus. Der kann nicht zu mir gehören. Also Jesus nachzufolgen ist direkt verbunden damit, ob ich zu Jesus gehöre oder nicht. Und auch, was ich dafür einsetze, was es kostet, was es mich kosten lasse. Wie gesagt, Jesus geht aufs Kreuz. Das Kreuz ist für uns ein Ort der Entscheidung. Und mit all dem, was ich da gerade aufgezählt habe, sind das schon auch ganz schön harte Entscheidungen. Bin ich wirklich bereit, mir das alles kosten zu lassen, um Jesus nachzufolgen? An der Stelle wird für mich deutlich, die Passionszeit, die Vorbereitungszeit, die Fastenzeit, da geht es gar nicht darum, Luxus irgendwie loszulassen. Schokoladefasten, Fernsehfasten, Alkoholfasten. Es gibt viele Sachen, die man fasten kann und das ist auch gar nicht verkehrt. Aber es geht eben nicht um den Luxus in der Fastenzeit, sondern es geht um die Grundlagen. Es geht in der Nachfolge um die Grundlagen. Zeit, Geld, mein Leben, meine Beziehungen sind all das Sachen, die Jesus selbst aufgezählt hat. Man kann alles Mögliche eigentlich an der Stelle einsetzen, alles, was irgendwie lebensnotwendig ist, was ich für mich selber brauche und was darüber hinausgeht, was eigentlich so Luxus ist. Was Jesus da alles fordert, das treibt den Preis ganz schön hoch. Und wenn ich ehrlich bin, meine Familie, meine Freundschaften, das Haus, in dem ich lebe, oder auch den Frieden als Christ hier in diesem Land zu wohnen, den möchte ich nicht hergeben. Das möchte ich nicht loslassen. Wenn ich auf diese Seite der Münze schaue, sozusagen so ein bisschen wie ein Spiegel, dann könnte man ziemlich schnell auch verzweifeln. Es kostet mir zu viel, es ist mir zu teuer, es lohnt sich einfach nicht. Oder andere Möglichkeit, man kann einfach aufgeben und sagen, das mit dem Christsein, das ist mir zu großer Anspruch, das funktioniert nicht, mache ich nicht. Oder man könnte auch einfach aufgeben, abwinken und sagen, na so, ganz so scharf hat es Jesus eigentlich nicht gemeint. Und ich würde sagen, doch, Jesus hat es genau so scharf gemeint. Aber bevor hier alle verzweifeln, drehe ich mal die Münze. Das ist keine Weisheit, Münzen haben immer zwei Seiten. Und auf der einen Seite habe ich gerade schon von den Kosten geredet, von dem, was Nachfolge kostet. Die andere Seite hat auch eine Frage. Was ist Nachfolge mir wert? Was ist es mir wert, Jesus nachzufolgen? Nochmal zur Erinnerung, Nachfolge heißt nachmachen, Jesus nachmachen. Das, was er tat, das, was er tut. Und das heißt, ihm hinterherlaufen. Ich möchte an der Stelle nochmal in die Bibel schauen. Es gibt einen Text, der hat gar nicht so vordergründig was mit Nachfolge zu tun. Da steht nie in der Bibel die Überschrift Lohn der Nachfolge oder die Kosten der Nachfolge oder irgendetwas, hat aber für mich sehr viel mit Nachfolge zu tun. Ich lese vor aus dem Markus-Evangelium im Kapitel 7. Jesus verließ die Gegend von Tyrus und ging nach Sidon an den See und ging über Sidon an den See von Galiläa, mitten in das Gebiet der 10 Städte. Dort wurde ein Mann zu ihm gebracht, der war taub und er konnte kaum reden. Man bat Jesus, ihm die Hand aufzulegen, und Jesus führte ihn beiseite, weg von der Menge. Er legte seine Finger in die Ohren des Mannes, berührte dann mit seinem Speichel dessen Zunge, blickte zum Himmel hinauf und seufzte und sagte zu dem Mann, Ephata, das bedeutet, öffne dich. Im im selben Augenblick öffneten sich die Ohren. Seine Zunge wurde gelöst und er konnte normal reden. Wenn man das so hört, dann finde ich es fast lustig zu überlegen, wie es aussehen soll, wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir es Jesus nachmachen, was Jesus da getan hat. Ein Wunder ist geschehen. Dieser Mann hat Heilung erlebt. Die Bibel verrät, der Mann, der war stumm, aber er war nicht ganz stumm. Er konnte ein bisschen reden. Er redete mit Mühe. Es fiel ihm schwer. Wer gehörlose Menschen kennt, da ist es so. Die reden, als würden sie nur nachmachen können. Als können sie nicht wirklich reden, sie haben es nie gelernt, aber sie geben sich allergrößte Mühe. Und mit aller Kraft versuchen sie, irgendwie Laute zu formen, die so klingen wie Worte, die wir kennen. Sie können nämlich die eigene Sprache nicht hören, sie können auch die Sprache von anderen Leuten nicht hören. Und deswegen können sie eigentlich nur Lippen lesen. Und sie können es nur nachmachen, was andere Menschen machen. Sie können es nur nachahmen. Und das, was da verloren gegangen ist bei dem Mann, ist nicht nur die Funktion von den Ohren, sondern es ist etwas viel Wichtigeres, nämlich der Kontakt zu anderen Menschen. Der zwischenmenschliche Kontakt fehlt. Der ist fast nicht möglich. Und ich habe einmal von einer taubblinden Frau gehört, also die nicht nur nicht hören konnte, sondern auch nicht sehen konnte. Und die sagte selber, es ist das eine, blind zu sein. Blind sein, das trennt von Dingen, von Gegenständen. Taub sein, das trennt von Menschen. Blind und taub sein, das kann man auch geistlich. Im Glauben an Gott, in der Nachfolge von Jesus geht das auch alles. Aber dabei ist es so, geistlich blind sein, nicht sehen können, das ist gar nicht schlimm. Denn Gott, den kann man gar nicht sehen. Der ist nicht da und trotzdem ist er überall. So steht es in der Bibel an vielen, vielen Stellen. Gott ist nämlich kein Ding, Gott ist kein Gegenstand, nichts, was ich besitzen kann. Nicht mal etwas, was ich anschauen kann, aber er ist trotzdem da. Und wenn ich trotzdem glaube, dass Gott da ist, dann ist das großes Vertrauen. Eine andere Sache ist es aber, geistlich taub zu sein. Geistlich taub sein, das ist schlimm. Denn wenn wir nicht hören, was Gott sagt, wenn wir nicht hören, was Jesus sagt, dann sind wir von ihm getrennt. Dann ist da, als wäre es eine Mauer da. Dann funktioniert die Beziehung zu ihm nicht. Und da hilft auch Nachahmen nichts. Da hilft auch nicht die größte Anstrengung, so zu reden wie Jesus, in der Bibel zu lesen, so wie ein Christ, in die Kirche zu gehen, so wie ein Christ oder wie ein Nachfolger. Das alles ist dann nur riesengroße Anstrengung. Es ist Kraft, die verloren geht, Kraft, die ich selber investiere und Kraft, die nicht von Jesus zu mir kommt. Es braucht die Beziehung zu Jesus selbst. Und aus der kann ich nachfolgen. Alles andere ist nur eine riesengroße Anstrengung. Ziemlich oft sagt die Bibel auch, Gott ist kein stummer Götze. Oder wie es Jesus formuliert, meine Schafe hören meine Stimme. Also die hören das. Man kann Gott hören. Und das ist der Schlüssel zur Nachfolge. Um Gott nachzufolgen, um Jesus nachzuahmen, das nachzutun, was er tut. Und nicht, indem ich einfach nur die Bibel lese und die toten Buchstaben erkenne. Blinder Glaube, der kann ganz schön vertrauensvoll sein. Ein tauber Glaube, der hat es schwer. Denn da fehlt die Beziehung. Und wo die Beziehung zu Jesus fehlt, da funktioniert die Nachfolge nicht. Wenn ich Jesus nicht höre, dann kann ich ihm eigentlich sogar gar nicht nachfolgen. Wohin denn? Ich höre es nicht. Ich weiß nicht, wohin. Und selbst wenn ich in der Bibel lese, da wird das lebendige Wort Gottes einfach nur eine Aneinanderreihung von toten Buchstaben. Also braucht es da Hilfe. Und das kann man ziemlich gut an diesem Wunder erkennen, was der Mann da erlebt hat. Der Mann hatte zum Glück Hilfe. Der hatte andere Leute, der hatte andere, die zu Jesus gekommen sind, die den Mann zu Jesus gebracht haben und ihm vor die Füße legten. Das ist tatsächlich das Allerbeste, was man tun kann. Andere Menschen, die einem am Herzen liegen, Situationen, die einem am Herzen liegen, die Not, die einem am Herzen liegt, zu Jesus bringen. Und überhaupt ist es das Wichtigste, was wir tun können, auch als Nachfolger. Alles bei Jesus ablegen. Meine Familie, meine Freunde, das Haus, in dem ich lebe und auch den Frieden in diesem Land als Christ. Ist es dort bei Jesus nicht am allerbesten aufgehoben? Und da sind wir wieder dort, wo Jesus hingeht, am Kreuz. Alles am Kreuz ablegen. Da ist ein guter Platz für meine Familie, für meine Freunde, für mein Haus und für alle anderen Situationen, die mir am Herzen liegen. Das alles ist es doch wert, Jesus nachzufolgen, das alles abzulegen. Wie geht's weiter in diesem Wunder? Was ist dann passiert? Jesus nimmt diesen Mann erstmal zur Seite. Raus aus dem Rampenlicht, die anderen Leute, die sollen es jetzt nicht so sehr mitbekommen, was passiert. Es soll keine Show sein. Ich kenne es eigentlich gar nicht anders. Wenn Jesus einen Menschen berührt, dann immer ganz persönlich. Und dann auch immer ganz einzigartig, so wie es die Menschen eben brauchen. Und das ist bei diesem Mann nicht nur besonders, sondern auch ein bisschen sonderbar. Was macht Jesus? Er steckt seine Finger in die Ohren des Mannes. Das wirkt nicht gerade freundlich, nicht gerade zimperlich, ohne Ankündigung, dürfte ich das bitte machen? Sondern er macht es einfach. Finger rein in die Ohren. Aber für den Mann ist es wichtig, er hat es nicht gehört, er hat es nicht verstanden, was dran ist. Es geht jetzt um seine Ohren. Das hat er jetzt kapiert, in dem Moment, wo die Finger in seinen Ohren sind. Und außerdem heilt Jesus ziemlich oft durch Berührung. So, und an der Stelle kommt dann das, was ich eigentlich fast schon ein bisschen eklig finde. Jesus berührt mit seinem Speichel die Zunge des Mannes. Komisch. Warum? Das steht gar nicht da. Aber sicher ist, alles, was von Jesus kommt, das ist heilsam. Das ist gut, das hilft. Nicht ohne Grund wollten damals die Leute sogar den Saum seines Gewandes, also das letzte bisschen von seinem Gewand anfassen. Und die Menschen wurden geheilt. Wie viel mehr heilt da dann der Speichel von Jesus? Da ist die Frage, wie sehr wir wirklich was nachmachen müssen von Jesus oder in welcher Weise. Aber es gibt vielleicht auch Situationen, wo das zutrifft. Das Wichtigere aber an der ganzen Sache ist, was dann folgt. Steht nämlich außerdem da, die Fesseln seiner Zunge wurden gelöst. Die Fesseln. Der Mann war gefangen, seine Zunge war gefangen. Und irgendjemand hat sie gefangen genommen. Das ist auch etwas, was heutzutage schnell wegdiskutiert wird, wo gesagt wird, ach, das ist alles erklärbar. Das, was da den Mann gefangen nimmt, das ist unsichtbar, unsichtbare Mächte. Und auch wenn es oft diskutiert und oft in Frage gestellt wird, es gibt dämonische Mächte, es gibt den Teufel, der Finsternis verbreiten will, der gefangen nehmen will, der einsperren will, der sogar binden kann, blind machen kann, krank machen kann. Aber das Gute, Jesus weiß, was zu tun ist. Er kann das sehen, auch wenn wir es nicht sehen. Und dann geht es ziemlich schnell, ich mache es nochmal ein kleines bisschen langsamer. Jesus nimmt den Mann eben zu sich und er schaut aber nicht auf das Problem. Er schaut nicht auf die Gefangenschaft. Er schaut nicht auf die Behinderung des Mannes. Er schaut auch nicht auf den Teufel. Jesus schaut nicht mal auf die Kosten, nicht mal, was es verlangt, um den Mann gesund zu machen. Sondern Jesus schaut in den Himmel, in die Freiheit. Dort, wo der Vater wohnt. Zu dem Lebendigen, der nämlich jedes Gebet hört und auch antwortet. Dann seufzt Jesus. Das ist so ein Ausdruck davon, dass Jesus bewegt ist. Von diesem Mann, vielleicht auch von den Freunden, von der ganzen Situation, von dem Problem. Aber er schaut nicht auf das Problem, er schaut nicht auf die Not, er schaut zum Himmel. Und das ist auch der Blick, wo wir hingucken sollen, wenn es Not gibt, wenn es Probleme gibt, zu Gott. Und das ist der Antrieb für Fürbitte. Nicht die Probleme, nicht die Not, sondern zu Gott hingehen. Und sich eins machen in der Not, aber eben nicht auf die Not schauen, sondern auf Gott. Nochmal zur Erinnerung. Nachfolge bedeutet das machen, was Jesus tut. Und was tut Jesus hier? Er schaut nicht auf die Kosten, sondern er schaut auf den Wert, den es hat, an Gott dran zu sein. Er schaut nicht auf das Problem, sondern auf Gott selbst. Und dann kommt das einzige laut gesprochene Wort in der ganzen Geschichte, Ephata, öffne dich. Das ist nicht nur ein, mach doch bitte die Tür auf. Mach deinen Mund doch vielleicht mal auf, wenn du möchtest. Es ist ein Befehl, öffne dich. Jesus hat ziemlich oft, wenn er gebetet hat, befohlen. Wir waren vorhin schon bei den dämonischen Mächten, beim Teufel. Es gibt immer mal wieder Situationen, wo das Thema ist. Wer Erfahrung hat da drin im Befreiungsdienst, der weiß, befehlen tut dann Not. Aber ich glaube, in jeder Lage braucht es eigentlich diese Autorität, diese Kraft, dieses Befehlen im Namen von Jesus. Das stellt diesen Mann her, das hilft und das hilft auch in jeder anderen Situation. Autorität und Kraft, das ist nämlich das, was Jesus uns gibt. Das ist ein riesengroßer Wert, den wir haben in der Nachfolge. Ein ganz einfaches Beispiel, wie ich das meine. Immer mal wieder kommt es vor, nachts, wenn eigentlich Schlafenszeit ist, meine Familie schläft und ich liege wach. Da kommt ein Gedanke, da kommt ein weiterer Gedanke, da kommt Arbeit, da kommt Familie, da kommt Haus, da kommt Auto, da kommt das und das und das und das und das. Das Hirn arbeitet ohne Ende und an Ruhe ist nicht zu denken. So ein Gedankenkarussell. Vielleicht kennen das auch andere. Was mir da hilft, ist, das alles Jesus hinzuschmeißen. Jesus, du kennst meine Sorgen, du kennst meine Not, du kennst meine Probleme, du kennst meinen Alltag. Aber sich eben dann nicht darum zu kreisen und zu sagen, ach, ist das alles schlimm, ach, habe ich viel zu tun, ach, sind das viele Aufgaben. Sondern wenn ich Jesus alles hingeschmissen habe, zu sagen, im Namen von Jesus, Gedanken, die mir jetzt keine Ruhe lassen, geht weg an den Ort, den Jesus befiehlt. Amen. Das ist ein Befehl. Und das ist Autorität. Das ist das, was Jesus uns gibt, was einen Wert in der Nachfolge hat. Und dann erlebe ich es persönlich genauso wie dieser Mann. Da kommt Freiheit, da kommt Ruhe und dann kann ich schlafen. Aber noch viel mehr Wert als eine ruhige Nacht oder geistliche Autorität in dieser Welt ist das, was Jesus uns verspricht, das, wohin wir ihm nachfolgen dürfen. Nämlich in den Himmel, in die kommende Welt. Und es gibt noch eine Bibelstelle. Wir haben erst gehört, was die Kosten der Nachfolge sind und das, was der Lohn der Nachfolge ist. So steht es in ganz vielen Bibeln unter dieser Überschrift, nämlich in Markus 10. Niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlässt, um meinetwillen, sagt Jesus, oder um des Evangeliums willen, der wird hundertfach empfangen. Jetzt, in dieser Zeit, wird er Häuser empfangen, Brüder empfangen, Schwestern empfangen, Mütter, Kinder, Äcker, alles empfangen unter Verfolgung. Sogar in größter Not werden wir beschenkt. Und in der kommenden Welt empfängt er das ewige Leben. Das ist das größte Geschenk, das ist der größte Wert, den es in der Nachfolge gibt. Für die Nachfolge gibt es aber eben eine grundlegende Sache. Es ist die Nachfolge zum Kreuz. Dort entscheidet sich Leben und Tod, dort entscheidet sich auch Umgehen mit Not, mit Angst, mit Sorgen, mit Problemen. Und dann die zwei Seiten der Medaille, der Nachfolge. Bin ich bereit, mir alles kosten zu lassen, um Jesus nachzufolgen, alles hinzugeben? Und die zweite Frage, ist mir die Nachfolge das alles wert? Manchmal muss ich mehr auf die eine Seite, manchmal muss ich mehr auf die andere Seite schauen. Auf die Kosten oder auf den Wert. Vielleicht die Kosten mehr, wenn gerade alles gut ist. Zu wissen, das ist nicht selbstverständlich. Und mehr auf den Wert, wenn ich eigentlich dastehe und mich frage, warum das alles? Warum gehöre ich zu Jesus? Warum mache ich mir die Mühe, jeden Sonntag aufzustehen? Warum bin ich an Jesus dran, wenn es niemand sonst um mich tut? Das beides gehört dazu, der Wert und die Kosten. Und alles beginnt mit der Beziehung zu Jesus. Amen.